Vielen Dank, dass ich heute vor Ihnen sprechen darf. Das ist ein Vortrag, den ich zusammen mit Mark Wigley halten möchte. Und ich beginne damit, einfach die Obsessionen aufzuzeigen, die Perversion des Bauhaus. Und tatsächlich ist es so, dass das Bauhaus niemals etwas Unkompliziertes war. Es war nie geradlinig, obwohl es auf der Oberfläche immer die Rhetorik der Rationalität, der Klarheit, der Effizienz, glatter Oberflächen und so weiter gab, waren die Bauhäusler doch immer befasst mit allem, was sich der Rationalität entzog. Sexualität, Gewalt, esoterische Philosophien, Okkultismus, Krankheit, Psyche, Pharmakologie, außerirdische Leben, künstliche Intelligenz, Zufall, primitiven Fetischismus und so weiter. Es war also immer ein Schmelztiegel von Perversionen. Unser Hauptpunkt besteht darin, dass das Bauhaus eigentlich eine Darbietung in verschiedenen Medien war. Und dies ist sehr gut gelungen. Eine extreme Performance, die viral wurde und immer auch noch heute eine wichtige Rolle spielt. Man konnte sehen, dass das gesamte Werk von der Bühne, Workshop, Lehrern, Studenten oder Studierenden, dem Curriculum, den Kostümen, den Haarschnitten und so weiter eine Form von Schauspiel war. Und unsere Anmerkungen heute gründen sich auf einem kollaborativen Forschungsprojekt, das wir mit unseren Studierenden in Princeton und Columbia durchgeführt haben. Und es ging vor allem hier um zwei miteinander verwobene Themen: extreme kultische Haltungen und Handlungsweisen, die sozusagen diese Performance beleben, und dann aktiv anspruchsvolle Konstruktion eines Selbstbildes des Bauhaus. Die Hypothese ist ein wesentlicher Teil des schockierenden Erfolgs dieser andauernden Performance. Und natürlich ist es so, dass einige Seiten dieser Bauhaus-Mentalität, Sexualität, Ernährung, Atmen, Tiere, Pflanzen und so weiter verdrängt wurden. Und das war auch sehr wichtig für den Erfolg des Bauhaus. In unserer Meinung ist das Bauhaus-Projekt darauf abgezielt, einen neuen Menschen zu konstruieren, aktiv neu zu gestalten, vor dem Hintergrund einer tieferen psychosexuellen und psychotechnologischen Obsession. Das ist etwas, was in jeder Facette des Bauhauses sich findet, und das natürlich auch in diesem Zusammenhang können wir und sprechen wir auch von einer Art Oper. Denn wir müssen verstehen, dass man erst einmal, oder so argumentierte das Bauhaus, erst einmal muss der neue Mensch sozusagen erschaffen werden, aber davor muss er dekonstruiert werden, damit man etwas Neues aufbauen kann. Die Architektur ist, und das ist sehr wichtig, wenn man sich daran erinnert, dass Gropius ja immer die Krönung des Bauhauses in der Architektur als Gesamtkunstwerk sah. Die Architektur ist eigentlich immer etwas, was eine standardisierende Funktion ausführt, ein gewisses Muster errichtet, das stabil ist, vorhersehbar und dann standardisiert. Die Idee der Architektur ist eng verknüpft mit der Idee des Normalen. Und das ist vielleicht die Architektur als Verwalter des Normalen, so können wir sie bezeichnen. Aber das Normale ist natürlich nicht normal. Und es ist ein Werkzeug produziert, niemals aufgefunden, eine Konstruktion, die eine gewisse Gewalt beinhaltet. Und natürlich geht es hier auch immer um versteckte Traditionen in der Architektur, in der Transgression. Und Michel Foucault hatte hier in seiner Vorrede zur Überschreitung geschrieben: Die Grenze und die Überschreitung verdanken einander die Dichte ihres Seins. Eine Grenze, die absolut nicht überquert werden könnte, wäre inexistent. Umgekehrt wäre eine Überschreitung, die nur eine scheinbare oder schattenhafte Grenze durchbrechen würde, nichtig. Die Überschreitung ist also keine kleine, exzentrische, kein obszönes Kapitel in der Architektur, sondern dauerhaft gegenwärtig bei den orthodoxesten und konservativsten Denkern und Gestaltern des 20. Jahrhunderts wie auch anderen. Zum Beispiel Le Corbusier, der einflussreichste Architekt vielleicht des 20. Jahrhunderts. Er war heiligte dem Okkulten, war an esoterischen Philosophien, sexuellen Komplexitäten interessiert, war ein Crossdresser, war Scatologe, also wirklich obsessiv mit der Toilette befasst, mit Krankheiten, Nudismus, Bodybuilding, dem Tier, dem anderen. Also die Toilette spielt eine riesige Rolle bei ihm in seinem Werk. Und tatsächlich war es auch so, dass seine Frau daran nahezu verzweifelte, denn er hatte diese Toilette hier in der Mitte seines Wohnzimmers. Das hier Bodybuilding, hier das Tier, sein Hund. Und als dieser Hund starb, also war das ein riesiges Drama. Das sind aber wirklich alles Teile dieser Perversion und dieser Obsession. In der Geschichte der Architektur gibt es andere Leute, weniger bekannt, Carlo Molino zum Beispiel, ein Architekt und Gestalter, auch ein Produkt der Perversion. Tatsächlich findet man ihn praktisch heute gar nicht mehr in einem modernen Architekturbuch. Oder jedenfalls nicht so leicht. Die Historiker wissen nicht genau, wo sie ihn verorten sollen. Le Corbusier ist vielleicht ein geradliniger Architekt, aber insgeheim überdreht und Molino vielleicht total durchgedreht, außen nach außen hin, aber insgeheim doch vielleicht das Zentrum der modernen Architektur. Also das sind diese beiden Extreme und das ist insofern eine Frage, ob also sogenannte Perversionen, Verdrehungen der modernen Architektur sind oder vielleicht ihr eigentlicher Motor. Die Perversion kommt aus dem lateinischen pervertere, abwenden, das heißt sich von der Normalität abwenden und diese Beziehung zwischen dem Persönlichen, der oftmals extremen Pathologie der modernen Architektur und dem Ruf nach dem neuen Normalen, das ist ein Spannungsfeld, in dem der neue Mensch auftritt. Aber die Designperversionen, hierbei geht es nicht nur um allzu menschliche Pathologien von Designern, sondern über die Konstruktion des Menschlichen durch das moderne Design. Schauen Sie sich einfach die modernen Architekten an und die Kataloge der Perversionen, von denen wir hier sprechen. Einige möchte ich hier aufzeigen. Gut, ich werde einige Fragen vielleicht ansprechen, die Sie immer fragen wollten, aber sich nicht zu fragen trauten. Adolf Loos, also der große Moralist, Ornamente und Verbrechen. Aber als er in Paris 1926 erreichte, da war er auf der Flucht. Er war nämlich der Kinderschändung angeklagt in Wien. Er war gefunden worden mit einem jungen Kind und verurteilt worden. Das ist aber eigentlich in den Büchern nicht mehr nachzulesen. Das ist verborgen geblieben oder sollte verborgen bleiben. Also dieser große Moralist ist im Grunde ein Verbrecher gewesen und es wurde dann auch belegt durch diese Kinderbräute und dies hier sind nur einige Bilder und dieses fellbespannte Schlafzimmer. Der nächste, Richard Neutra, noch ein Österreicher, weiß nicht warum, es alles Österreicher waren, aber sehr wichtiger Architekt natürlich auch und er bezog sich auf den Nudismus natürlich, auf die Freikörperkultur und die Verbesserung der Gesundheit und auch des Sexuallebens der Einwohner seiner Gebäude. Das ist natürlich auch verwoben mit der Psychoanalyse. Und natürlich einige der Klienten haben mit ihm, so sagte er, über seine neurologischen Probleme gesprochen. Und deswegen hat er in seine Gebäude bestimmte Dinge eingebaut, von denen er meinte, dass tatsächlich die Fertilität Probleme behoben würden, die Eheprobleme behoben würden. Das heißt also, er sagt, dass der das Haus selbst im Grunde genommen wie eine Sexmaschine funktionieren sollte. Und Wilhelm Reichs Orgon-Akkumulator oder Woody Allen's Sleeper und andere Filme haben ja dieses Thema auch aufgenommen. Dann Rutowski, natürlich, hier sieht man auch einen Katalog von abnormalen Körpern in normalen Kleidungsstücken. Aber das Ganze ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass Rutowski eigentlich ein Fußfetischist war. Also hier zum Beispiel die chinesischen Mädchen, deren Füße abgebunden werden, sodass sie verkrüppelt sind. Und er hat aber auch andere Schuhe praktisch unter die Lupe genommen, auch Männerschuhe, weil er meint, okay, wenn wir weiter so machen wie bisher, dann werden also im Grunde genommen der große Zeh in der Mitte wachsen werden. Das heißt, nur wenn wir so weitermachen, wir müssen da etwas anderes hervorbringen. Und das ist natürlich hier auch ein Beweis seines Fußfetischismus. Er hat eine solche Sandale entworfen. Er wollte praktisch diesen Körper befreien, wie in diesen Sandalen. Aber natürlich, er freut sich auch an der Pornografie in diesen Fotos zum Beispiel. Auch die Pornografie dieser deformierten Körper und Gliedmaßen, die wir vorher gesehen haben. Nun, Kiesler. Friedrich Kiesler, wieder ein Österreicher, der sich mit Essstörungen befasste oder eben auch darunter litt. Er hatte also eine Architektur im Sinne eines Verdauungsorgans entworfen. Das Haus war wie ein Magen, viele Falten, dort können Säfte aufgenommen werden und andere Lebensmittel. Und der Einwohner wird sozusagen eine Art Lebensmittel selbst. Aber die Architektur, so beschreibt er die moderne Architektur, ist eine Architektur, die jetzt der einer Diät unterworfen werden müssen. Aber diese Diät muss eben ganz anders aussehen, damit man nicht übergewichtig wird. Und er hat im Grunde genommen seine eigenen Essstörungen hier eingebracht und in seine Architektur einfließen lassen. Gut, wir haben ja auch schon gehört, ne, diese Obsession mit der Toilette. Und tatsächlich ist es auch so, dass hier wiederum ein Architekt sich selbst abgebildet hat in diesem Gesamtraum des Badezimmers, der Toilette, der Möglichkeit im Grunde genommen auch diesen Körper zu recyceln. Und ich könnte natürlich hier ganz viele weitere Beispiele anführen. Es ist aber einfach wichtig, dass wir wissen, dass im Grunde genommen die moderne Architektur ohne diese Perversionen nicht auskommt. Auch 1970, in den 70er Jahren, war Bernard Tschumi jemand, der sozusagen die Knechtschaft stilisierte. Er wurde von Bataille ja sehr beeinflusst und er hat die Erotik, die Wirtschaft des Verbotenen, also Knechtschaft, Hörigkeit, Verbrechen ausgelotet. Und Rem Koolhaas 1986 hat zum Beispiel hier auch den Pavillon von Barcelona von der herangezogenen Triennale in Mailand und hat ein Bodybuilding-Haus gebaut. Das wurde um diese Skulptur der ersten Frau, die im Bodybuilding sich einen Namen machte, Lisa Lyon, herumgebaut. Und diese physische Bodybuilding, diese Gerätschaften, all dies ist in diesem Haus oder in diesem Pavillon zu sehen. Das hier ist ein Standbild aus einem Film, der gedreht wurde. Also er wurde nämlich, er kommt aus einem Film, einem Pornofilm, die weiße Sklavin, die er gedreht hatte, bevor er überhaupt in die Architektur gegangen ist. Und hier habe ich also versucht, wirklich in wenigen Minuten etwas darzulegen, was nämlich auch wichtig ist für das Bauhaus, nämlich das Geheimnis des Erfolgs des Bauhaus ist einfach die Dichte der Transgressionen in jeder Richtung. Wir sprechen von Perversionen, wir sprechen von, aber auch von Perversionen als eine Art in der erzieherischen, der pädagogischen Strategie. Also es gibt Transgression und es gibt Perversion. Und hier gibt es eben diese Kataloge, die auch auf das Bauhaus zutreffen. Säuberung. Johannes Itten hat einen Vorkurs gehalten am Bauhaus und da hat er sozusagen dieses Regime der Säuberung eingeführt. Er war ja auch Anhänger der mazdanischen Religion und hier ging es um grobstoffliche Materie, die weggemacht werden mussten, Einläufe, Fasten, Diät basiert auf irgendwie einem Knoblauchpüree, Maschinen zur Hautritzung. All das sollte dazu führen, dass die grobstoffliche Materie entfernt wurde. Und so heißt es auch, dass es also unter anderem eine kleine Nadelmaschine gab. Damit wurde die Haut geritzt und nach einigen Tagen kam dann natürlich, nachdem man es mit scharfem Öl eingerieben hat, was man auch als Abführmittel gleichzeitig nutzte, natürlich Schorf und Pusteln. Und insofern war man der Überzeugung, dass dann alle Abfälle, alle Unreinheiten aus der Hautschicht und den unterliegenden Schichten entfernt werden konnten. Gut, Okkultismus, der nächste Bereich. Ein wichtiger Effekt des Itten-Regimes bestand auch darin, ein Delirium zu schaffen, so eine Trance sozusagen, damit man in ein spirituelles Reich eintreten konnte. Also tiefes Einatmen, Konzentrationsübungen durch Gertrud Gruno durchgeführt. Und manchmal würde sie auch praktisch diese gesamte Klasse an sich reißen. Aber viele Meister, Klee, Kandinsky und so weiter, haben verschiedene Formen des Okkultismus und der Spiritualität durchgeführt und für sich gefunden. Esoterische Logik war nicht die Esoterik innerhalb der Schule, sondern eine Wissenschaft. Es gab ein spirituelles Genre der Fotografie. Und Paul Citroën hat zum Beispiel auch eine spiritistische Seance in 1924 abgehalten. So, geschlechtliche Ambiguität. Da gab es auch kontinuierliche Experimente damit, als Teil dieser Performance beim Bauhaus. Umkehr des Geschlechts, das war die Norm. Und natürlich war es sehr oft so, dass die Frauen sich als Männer darstellten, weniger oft die Männer als Frauen. Marcel Breuer hat aber zum Beispiel auch eine verlockende Karte einmal an Walter Gropius geschrieben. Aber das ist natürlich sehr interessant, weil er zum Anlass des 41. Geburtstags eine solche Karte entworfen hatte, ein Doppelteil oder ein Doppelbild sozusagen, einmal als Mann, als Frau, indem er sich selber abbildet und sagt, okay, mein dir lieber Walter, behalte unser süßes Geheimnis, ich bin auf ewig dein. Haar, ein weiterer Bereich. Das Bauhaus ist eigentlich undenkbar ohne die Haarschnitte, die auch daher genommen wurden, um die Gender-Ambiguität auszudrücken und die Moderne. Der Bauhaus-Studierende musste wie ein Bauhaus-Student aussehen und das visualisierte die Transgression. Man kann darauf auch einen Katalog aufbauen und einer unserer Studierenden hat das auch getan. Also wie das mit diesen Haarschnitten, was es mit den Haarschnitten auf sich hatte. Oder Itten hat natürlich ganz das Haar abgeschnitten. Leder, die Leder der Luftwaffe, Jacken der Kampfpiloten sind natürlich auch ein Teil der Knechtschaft, der Hörigkeit, der Sadomaso-Techniken, lesbischer Clubs und so weiter. Und fand auch Eingang in das Bauhaus als Symbol der Kulturrebellion, der Sinnlichkeit. Und zwar in den Kleidungsstücken von Männern und Frauen, auch Stühle, die wie Korsett gebunden wurden, Ledergurte, kamen dann auf den Fotografien zum Tragen oder auch Peitschen. Die liegen da einfach irgendwie unerklärlich rum und suggerieren etwas Verbotenes. Initiationsfantasien. Herbert Bayer sagt, dass man mir sagte, dass während der Prüfung oder der Eingangsprüfungen tatsächlich jeder Bewerber erstmal in einem Dunkelraum eingesperrt wurde. Blitz und Donner gingen dann auf ihm herab und sollten also ihn in Unruhe versetzen. Und je nachdem, wie er dann diese Unruhe und seine Reaktion beschrieben hat, wurde er zugelassen oder nicht. Und dann physische oder Leibesübungen. Man hat immer versucht, sozusagen Gymnastik zu betreiben. Man hat versucht, dadurch den widerspenstigen Körper unter Kontrolle zu bringen. Jede Gelegenheit, um diesen Körper in extreme Positionen zu bringen, wurde ergriffen. Sport war sehr wichtig im Bauhaus, aber eben auch als Mittel zur Heilung von Neurosen. Itten zum Beispiel hat früher vor seiner Karriere am Bauhaus als Kunstturner gearbeitet und er hatte also alles Mögliche gespielt, Fußball, Leichtathletik. Er war sehr sportlich und hat diesen Sport in seinen Vorkurs als Mittel der physischen Ertüchtigung eingesetzt, damit hierdurch der Geist freigesetzt werden sollte. Aber natürlich hat dann Hannes Meyer auch wieder diese Leibesübungen eingeführt, und zwar aber um das Ergebnis der einseitigen Betonung der Kopfarbeit am Bauhaus hier ein Gegengewicht zu schaffen. Erotik, natürlich. Gab es immer in den gesamten Industriedesign des Bauhaus aber eine erotische Aufladung. Dann am Strand, Strandintimität, ja, das war eigentlich nie so intim, sondern es war auch ein Strand, war nie der Strand, sondern es war ein weiterer Raum der Transgression, der Intimität zwischen den Lehrern, den Studenten und zwischen den unterschiedlichen Geschlechtern. Und dann die Liebesgeschichten natürlich. Lotte Besse zum Beispiel war später Hauptarchitektin, die sich um das zerbombte Rotterdam bemüht hat nach dem Krieg, war aber auch Studierende am Bauhaus, die Architektur studierte, hatte im Architekturworkshop unter Hannes Meyer 1927 angefangen. Und Meyer hatte eine Affäre mit Besse. Aber sie war verheiratet und hatte auch Kinder. Als er Direktor wurde, sollte Basse aber das Bauhaus verlassen, denn das würde ja nicht so gut aussehen, diese Affäre aufrechtzuerhalten. Also sie musste da das Bauhaus verlassen, nicht er. Walter Gropius war ja noch mit Alma Mahler verheiratet, hatte mit Lilli Hildebrand eine sexuelle Beziehung. Sweatshops. Nach dem Vorkurs wurden die Frauen, ob sie nun wollten oder nicht, in die Weberei geschickt, in diesen Werkstätte. Ja, Gertrud Arndt sagte, also es ist egal, ob wir das nun wollten oder nicht. Wir mussten das halt machen. Ich wollte eigentlich das niemals. Es war überhaupt nicht mein Ziel. Nein, 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 überhaupt nicht. All diese Fäden wollte ich überhaupt nicht. Naja, aber sie musste. Und das ist natürlich interessant, denn die Frauen haben ja natürlich hier eine sehr wichtige Rolle gespielt in dem Bauhaus. Aber trotzdem hatten sie eigentlich keine definitive Rolle, die sie zu spielen hatten dort. Also das heißt, es war tatsächlich eine Diskriminierung, die hier stattgefunden hat und tatsächlich anders als die Erfahrung eines Mannes, der also sozusagen den Horror des Krieges erlebt hat. Und hier hieß es dann, ja, also der ganze Mensch wird zu einem Erwachen geführt durch sein Trauma, durch den Terror, den er erlebt hat, das harte Leben und so weiter. Und ihr lieben Damen, ich schätze schon die menschliche Errungenschaften von Ihnen, aber es ist doch eine ganz andere Erfahrung des Todes, das eine Erfahrung ist der Männer und nicht der Frauen. Und Gropius hat dann später auch geschrieben, dass man eben zunächst einmal den Menschen neu konstruieren muss, sozusagen erst einmal zerlegen und dann wieder neu konstruieren, damit etwas Neues geschaffen wird. Und tatsächlich ist es auch so gewesen, dass es extreme Armut gab, die ebenfalls zur Rekonstruktion der militärischen Uniformen führte, die dann in die normalen Kleidungsstücke eingeführt wurden und übernommen wurden. Und wir haben ebenfalls gesehen, oder Tut Schlimmer erinnert sich daran, dass das Militärische aber trotzdem nie irgendwie rausging, ganz rausging. Ja, also der Bauhausgruß wurde auch eingeführt, das Pfeifen wurde eingeführt und das heißt also, dieses militärische Element blieb. Und das bedeutet für mich also, und das ist mein letzter Punkt hier, dass es tatsächlich auch eine Uniform war und eine Uniform der